Heute ist bei uns von 1:1 der Talk auf Bayern 2 zu Gast der Theologe, Buchautor und Religionserklärer, Versteher, Vermittler Wolfgang Reinbold. Er ist Professor an der ehrwürdigen Universität Göttingen. Wolfgang Reinbold hat ein Buch vorgelegt, das heißt »Warum ist der Buddha so dick?« Untertitel 101 Fragen und Antworten aus der Welt der Religionen. Ja, Professor Reinbold, warum ist denn der Buddha so dick?
Der historische Buddha ist keineswegs dick gewesen, jedenfalls nach allem, was wir noch ausmachen können. Es gibt ja keine zeitgenössischen Bilder oder Beschreibungen. Was wir wissen, ist, dass er ein asketisches Leben geführt hat, und Asketen sind normalerweise nicht dick, sondern schlank. Mhm. Und wenn Sie zum Beispiel in die buddhistische Pagode hier in Hannover gehen, da sitzt vorne ein riesiger Buddha und der ist sehr schlank. Der dicke Gott kommt über vermutlich China und Japan, wo das ein Glücksgott ist, der dann mit dem Buddha verschmolzen ist und dann zu dem wurde, was wir heute im Gartenzubehör und im China-Restaurant und so weiter sehen können.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hoppe trifft
Wolfgang Reinbold. Weiß, warum der Buddha so dick ist.
Ja, Herr Reinbold, im eher schmalen Bücherregal meiner Eltern stand eine etwa 10 cm hohe Buddha-Figur aus Kirschholz. Der Buddha war in Ekstase. Er grinste breit, er warf die Arme hoch über seinen Kopf und er tanzte ganz augenscheinlich. Neulich habe ich zufällig ein Buch über den Religionsgründer des Buddhismus angefangen, also Siddhartha, aber nicht der von Hesse, sondern kleine Rokoro-Monographie. Und darin steht, der Buddhismus sei gar keine Religion.
Ja, das gibt es immer mal wieder. Die Debatte wird in buddhistischen Kreisen intensiv geführt. Gerade im deutschen Buddhismus gibt es nicht wenige, die sagen, also für mich ist das keine Religion, ich habe eigentlich auch keinen Gott. Das ist mehr so eine Art Weltanschauung, Weltsicht, Praxis, Philosophie und insofern keine Religion.
Und was sagen Sie?
Also ich bin ja in Hannover unter anderem Mitgründer und Vorsitzender des Bildungszentrums Haus der Religionen. Da haben sich 9 Gemeinschaften zusammengetan, unter anderem auch die Buddhisten.
Und welche anderen sind noch dabei?
Es sind die 5 Großen, wie man häufig sagt, also ja. Christen, Juden, Muslime, Hindus und Buddhisten. Und dann von allem Anfang an als 6. Gemeinschaft die relativ kleine Gemeinschaft der Baha'i. Und dann in neuerer Zeit noch hinzugekommen Aleviten, Esiden und die Humanisten. Und das war der Punkt, auf den ich eben hinweisen wollte. Die Humanisten sind sicherlich keine Religion, sondern eine Weltanschauungsgemeinschaft. Viele von ihnen haben allerdings Staatsverträge, in denen sie noch aus der Zeit nach dem Krieg bezeichnet werden als eine freireligiöse Gemeinschaft. Mhm. Nicht? Also sie sind nicht Religion, aber sie sind Freireligion. Und man merkt an dieser begrifflichen Unschärfe, also die Grenze zwischen Weltanschauung und Religion ist sehr fließend. Und es fällt sowohl der Religionswissenschaft als auch den Juristen außerordentlich schwer zu sagen, wo genau endet denn das eine und wo beginnt das andere.
Und wie ist es nun mit Ihnen in Ihrem Verhältnis zum Buddhismus? Sagen Sie, das ist eine Religion oder ist es eigentlich nur eine Weltanschauung? Und ich als gläubiger evangelischer Christ und sogar Pastor bin Mitglied einer Religionsgemeinschaft.
Also die Grundregel, die wir im interreligiösen Dialog befolgen, speziell auch im Haus der Religionen, ist, dass wir den Gemeinschaften die Selbstbeschreibung überlassen. Ich würde insofern auf die Frage immer sagen, es kommt sehr darauf an, mit welchen Buddhisten Sie sprechen. Es gibt die, die selbstverständlich sagen, natürlich ist das eine Religionsgemeinschaft. Und wenn Sie die Praxis im buddhistischen Tempel, gerade in der großen Pagode in Hannover, anschauen, dann werden Sie erstaunt feststellen, dass Sie etwa zum Katholizismus und den dort üblichen Dingen manchmal gar keinen großen Unterschied feststellen können. Das geht bis in die Gesten, Gebetshaltung und solche Dinge, Anbetungsrituale. Also das sieht alles sehr ähnlich aus, sodass es eindeutig ist, das hat Aspekte einer Religionsgemeinschaft. Zugleich kenne ich viele, die sagen, ja, das stimmt, aber meine persönliche Form und auch die Gruppe, wo ich hingehe, die macht das anders, die lebt das anders. Und für uns ist es dann doch eher eine Philosophie als eine Religion.
Wann und wo, wenn Sie sich erinnern können, begann denn in Ihrer Kindheit das religiöse Empfinden?
Das Empfinden? Mhm. Oh, das kann ich Ihnen gar nicht sagen genau.
Haben Sie gebetet als kleines Kind am Bett?
Ja, doch, natürlich. Das haben wir. Das religiöse Empfinden. Das ist also für mich biografisch nicht leicht zu beantworten. Ich bin gegangen in den Kindergottesdienst und solche Dinge und dann später in die evangelische Jugendarbeit, in der ich groß geworden bin, in meiner Heimatstadt Kassel. Da habe ich mich sehr engagiert und wir haben viele Dinge gemeinsam gemacht. Aber religiöses Empfinden ist ja noch mal was anderes als diese selbstverständliche, man geht irgendwo hin und macht Dinge mit, nicht?
Ja, also ich muss vielleicht meine Ausdrucksweise ein bisschen korrigieren. Sie sind sehr genau in Ihrer Antwortgebung, das finde ich auch ganz großartig, aber ich bin vielleicht etwas ungenau in den Begrifflichkeiten, wenn ich die Fragen stelle. Jedenfalls vielen Dank bis hierhin, Herr Reinbold. Wir nehmen jetzt Ihr Engagement für die Religionen dieser Welt und für deren gutes Auskommen miteinander zum Anlass für ein Lied von Al Jarreau. Und zwar We're in this love together. Dann reden wir weiter.
Evangelischer Theologe und Mittler zwischen den Religionen.
Ja, ich habe Sie deswegen nach dem Beginn Ihres religiösen Empfindens gefragt, Herr Reinbold, weil ich sehr früh, also wenn ich mich richtig erinnere, Erinnerungen trügen ja immer, aber bei mir war das allein schon durch das Gute-Nacht-Gebet mit meiner Mutter, die sich zu mir an den Bettrand setzte und immer dieselben Formeln dann mit mir betete, ziemlich angstbesetzt, ehrlich gesagt. Und ich habe sehr früh eigentlich so ein bisschen Angst vor dem lieben Gott gehabt. War das bei Ihnen ähnlich?
Nein, da kann ich mich gar nicht erinnern an solche Momente. Nun ist meine Mutter früh gestorben. Wenn Sie mich jetzt fragen nach dieser Zeit, das ist aus der Erinnerung nicht einfach hervorzuholen. Jedenfalls also Momente, an die ich mich bewusst erinnern kann, mit ihr am Bett, das habe ich nicht.
Sie haben ja als ganz kleines Kind eine lebensgefährliche Krankheit überstanden.
Das ist so, ja.
Wollen Sie uns die Geschichte erzählen?
Aber das ist, ich hatte als ganz kleines Kind eine Krebserkrankung, da war ich 3. Ja, ein äußerst aggressiver Knochenkrebs, der sichtbar war glücklicherweise. Er wuchs gewissermaßen aus dem Ellenbogen so heraus, dass man das sehen konnte. Es gibt sogar ein Foto in dem Erinnerungsalbum meiner Familie. Sie wissen, in den 60ern machte man nicht viele Fotos. Es gibt so ein Schwarz-Weiß-Foto aus dem Sommer 65, wo ich im Nachhinein gesehen habe, dass man das Ding sieht. Ja, es sah aus wie ein großer Wespenstich, der da herauskam. Und als er nach 3 Wochen dann nicht wegging, wurden meine Eltern irgendwie nervös und haben das untersuchen lassen. Und dann ging alles sehr fix mit Diagnose, Operation, Bestrahlung und all das, was man da machte. Also das hat mich schon sehr beschäftigt und natürlich die Familie entsprechend geprägt und besorgt. Denn die Frage war, würde das gut gehen? Also überlebt das Kind das und was braucht es dafür? Die Ärzte wollten den Arm abnehmen damals. Das konnten, wenn ich das recht gehört habe von meinen Eltern, die Eltern ihnen dann ausreden und haben gesagt, versuchen Sie es doch mal konservativ, erstmal nur dieses Stück daraus schneiden und dann bestrahlen und so. Und so kam es. Und das hat natürlich meine Kindheit dann sehr geprägt. Ich weiß im Nachhinein nicht, wie oft ich da bei dem Röntgenarzt war, aber am Anfang vermutlich ja 2 wöchentlich oder so. Ja. Und damit habe ich meine Jahre verbracht, bis ich 18 war und man dann sagte, so jetzt kommt nichts mehr oder jedenfalls, wenn was kommt, dann ist es nicht derselbe, sondern ein anderer.
Ja, und wie ging Ihre Kindheit weiter, nachdem Ihre Mutter, als Sie 10 waren, verstorben war?
Mein Vater hat nochmal geheiratet und ich bekam einen gleich alten Bruder. Das war ein großes Geschenk. Also meine leiblichen Geschwister sind alle viel älter oder deutlich älter als ich. Und insofern bekam ich durch die neue Mutter einen Bruder, der so alt ist wie ich.
Das war also ein glücklicher Zufall. Hat sie in dieser ganzen Zeit, die ja gewiss auch krisenhaft war, hat sie da schon religiöses Bewusstsein gestärkt nach dem Tod ihrer Mutter eben oder bei dem Gefühl, sehr schwer krank gewesen zu sein? War da der Glaube ihnen schon eine Stütze?
Das kann ich wiederum im Nachhinein gar nicht sagen. Ich war damals 10, 11, 12. Im Nachhinein Interpretation glaube ich, dass ich eine große Dankbarkeit habe, dass es mich noch gibt. Ja, also, dass ich noch da bin und dass auch der Arm noch dran ist, das ist für mich schon sehr wichtig geworden und das spielt sicherlich mit hinein in das Grundgefühl, das mich dann zum evangelischen Christentum bzw. zur evangelischen Kirche und schließlich in das interreligiöse Feld geführt hat.
Sie sind, weil Sie das interreligiöse Feld erwähnen, ein Religionsversteher. Also kann ich das so doof sagen? Warum ist es Ihnen wichtig, sich mit Glaubensrichtungen auszukennen in einer Zeit, die ja immer weltlicher wird und wo immer weniger Menschen sich zu einer Religion bekennen?
Das ist in Deutschland so, aber weltweit ja keineswegs. Jedenfalls in den meisten Regionen ist das nicht so. Und wohin die Entwicklung mittelfristig gehen wird, ist nicht so ganz klar abzusehen. Es gibt in der Forschung darüber Streit und manche Prognose, aber das ist nicht so ganz klar. Jedenfalls, was wir sehen, in Deutschland ist ja das Land, das jahrhundertelang selbstverständlich evangelisch oder katholisch war und das häufig in diesem komplizierten Mix aus einem Nebeneinander und Miteinander, nicht in München sind sie traditionell katholisch, das war früher klar und trifft auf sie vermutlich auch zu und ich lebe hier in Hannover, also bin ich evangelisch, das war früher klar und trifft in meinem Fall auch zu. Das war der normale Zustand spätestens seit dem Abschluss des Westfälischen Friedens 1648, also jetzt vor fast 380 Jahren. Ja. Und das ging lange noch so, als ich zur Schule ging, 70er Jahre, gab es, wenn ich mich recht entsinne, im ganzen Gymnasium niemanden, der nicht christlich gewesen wäre oder vielleicht der ein oder andere, der keine Religionsgemeinschaft angehörte. Wir hatten aber definitiv weder Hindus noch Buddhisten noch Muslime und auch nicht Juden, jedenfalls keine, von denen wir damals wussten. Und diese Situation hat sich in den letzten 3, 3,5 Jahrzehnten sehr dynamisch geändert. Wenn Sie heute in eine normale deutsche Großstadt gehen, nehmen Sie Hannover als Beispiel, finden Sie alle Religionsgemeinschaften der Welt in der Stadt und sehr viele von diesen haben in den letzten Jahrzehnten auch Gebetshäuser gebaut, Treffpunkte gegründet, Strukturen aufgebaut. sodass hier heute etwa in Hannover, wenn ich es recht im Kopf habe, ich glaube 25 Moscheen, 3 Synagogen, diese große buddhistische Pagode, von der ich schon sprach, viele andere buddhistische Zentren, 2 Hindu-Tempel, alevitische Zentren, Bahai, 2 Sikh-Tempel und so weiter. All das kann man heute mit der Straßenbahn oder dem Bus erreichen. Und die Situation in der Stadt, auch städtebaulich, hat sich in 35 Jahren vollständig gewandelt. Mhm. Und ich und auch wir in den interreligiösen Strukturen, in denen ich mich engagiere, sind der Überzeugung, wir müssen das zur Kenntnis nehmen und mit dieser neuen Vielfalt, auf die wir nicht gut vorbereitet sind in Deutschland, klug und reflektiert umgehen. Das ist einer meiner Grundimpulse. Wenn Sie mich fragen, wie komme ich jetzt drauf, dann kann ich diese Geschichte erzählen, muss zugleich noch eine andere erzählen und die hängt zusammen mit dem Judentum.
Ja.
Ich habe ja vor vielen Jahren eine Dissertation, Doktorarbeit geschrieben über die Passionsüberlieferung in den Evangelien, also die Frage der Berichte über den Tod Jesu, und die spielen eine gewaltige Rolle im Verhältnis von Christen und Juden.
Ja, Herr Reinbold, ich unterbreche Sie ungern, aber wollen wir uns das für nach der nächsten Musik aufheben?
Na klar.
Denn ich würde gerne da auch zu sprechen kommen auf Ihren Aufenthalt, Ihren langen, also 7 Monate in einem israelischen Kibbutz. Mhm. Und vorher hören wir noch The Cooks and Milky Chance. Die Cooks sind eine Britpop-Band aus Brighton. Und
das passt gut.
Ja, das passt gut, aber noch besser passt die in Kassel gegründete Zwei-Mann-Band Milky Chance. Sie kommen ja aus Kassel. Der Titel, den die jetzt zusammenspielen, heißt Beautiful World.
Auf Bayern 2.
Wolfgang Reinbold, 7 Monate im Kibbutz.
Ja, man merkt, dass wir ein Jahrgang sind, Herr Reinbold. Sie haben diese Entwicklung von einer streng konfessionell getrennten, aber christlich konfessionell getrennten Welt in den 60er, 70er Jahren ganz genau so geschildert, wie ich es auch erlebt habe. Und jetzt sitzen wir in einem ganz, ganz bunten Gemisch aus verschiedensten Religionen, aus Lebensauffassungen oder auch Menschen, die überhaupt nicht religiös engagiert sind, und müssen uns da, weiß Gott, Sie haben es gesagt, noch als Land und als Verwaltung sozusagen sehr viel besser vorbereiten, um das anbieten zu können. Aber Sie hatten ja nach dem Abitur, Sie hatten wahrscheinlich ein sehr gutes Abitur, oder?
Ja, doch, doch.
Ich frage deshalb, weil unsere Lehrer an meinem humanistischen Gymnasium, die haben das hessische Gesamtabitur immer als Teufel an die Wand gemalt.
Natürlich, das war so. Ja.
Aber dann kam noch vor dem Studium, glaube ich, eben eine ganz aufregende Zeit für Sie, nämlich der Aufenthalt in Israel. Wie kam das denn, dass Sie da hingingen? Und vor allem, wie war es dort? Wie haben Sie dort gelebt?
Wir hatten, wenn wir einen bestimmten Notenschnitt in der 12 Ende erfüllten, ich weiß nicht mehr genau, wie der war, konnten wir das Abitur um ein halbes Jahr vorziehen. Man konnte also schneller sein. Und ich habe also tatsächlich Abitur gemacht im Dezember 1980 und hatte insofern ein halbes Jahr frei. Und dann stellte sich die Frage, was machen wir mit diesem halben Jahr? Und die Auskunft lautete, wir fahren nach Israel. Und so ist es gekommen. 4 Wochen nach Ende Januar 81 mit einem Freund zusammen, der das ausgeheckt hatte, bin ich zusammen nach Tel Aviv geflogen und dann sind wir da hinein gestolpert, ziemlich schlecht vorbereitet in das Kibbutz-Office und haben gesagt, hier hallo, wir sind hier freiwillig, welches Kibbutz braucht uns? Und dann haben die in der Landkarte geguckt und gesagt, ach, habt ihr kein Empfehlungsschreiben für ein bestimmtes? Und wieso, nö, wieso, braucht man das? Nö, sagte, nö, braucht man nicht. Wer ist eigentlich üblich, aber wenn nicht, dann sage ich Ihnen mal, Moment, dieses oder dieses. Und dann haben wir auf die Landkarte geguckt und gesagt, dann nehmen wir dieses. Und dann sind wir damals in den Zug gestiegen, diesen ja noch wahrscheinlich aus der britischen Kolonialzeit stammenden Zug, eingleisig von Tel Aviv nach Norden. Eine ziemlich abenteuerliche Erinnerung, gerade wenn Sie heute da sind und das Hightech Israel von heute sehen. Wir sind auch damals die Strecke nach Jerusalem, die alte Strecke mit dem Zug gefahren. Das ist wirklich eine sentimentale Erinnerung. Ich war gerade im letzten Jahr mal wieder da. Das ist fast nicht wiederzuerkennen. Jedenfalls kamen wir da an, mitten irgendwo in der Pampa und es war eigentlich nichts da aus einer kleinen Bushaltestelle und dann kam irgendwann tatsächlich auch der versprochene Bus und brachte uns dahin. Und so kam es, dass wir am Ende in diesem Kibbutz in der Nähe von Caesarea, also im Hinterland von Caesarea, landeten und Volunteers waren.
Und dann haben Sie da ganz normal mitgearbeitet. Kibbutz muss man, glaube ich, ganz kurz erklären. Das sind halt landwirtschaftliche Produktionsstätten, die von Kollektiven geleitet werden und dort arbeitet man. So hat sich der junge Staat Israel damals eben aufgebaut selbst. Was haben Sie genau gemacht,
Herr Reinbold? Das ist in der Tat, also dieses Kibbutz, wo wir damals waren, auch das ist aus heutiger Sicht wirklich eine Erinnerung, die schon fast nicht mehr wahr ist, folgte noch den alten, ja, sozialistischen Idealen des frühen Israel. Mhm. Es gab also kein oder ganz wenig Privateigentum. Die Kinder wurden in der gemeinsamen Krippe groß. Die Eltern gaben die kurz nach der Geburt im Grunde ab. Die schliefen auch nicht zu Hause. Und die Erziehung wurde zentral von den Erzieherinnen dort erledigt. Alle aßen immer gemeinsam im Speisesaal. Niemand brauchte für irgendetwas Geld. Man ging da einfach hin. Und was wir Volunteers für die Arbeit darüber hinaus bekamen, das waren wie so, wir sagten immer Funny Money hieß es dort, also Spaßgeld. Man bekam so ein paar Spaßgelddollar, damit konnte man dann in den kibbutzeigenen Laden gehen und mal ein Bier kaufen oder für die Raucher Zigaretten, Süßigkeiten, was sie eben brauchten. Aber richtiges Geld, das sie also hätten in Jerusalem oder so verwenden können, kriegten sie dort nicht. Das mussten sie mitbringen. Dies Geld galt nur im Kibbutz. Das war also richtig noch Sozialismus im Grunde, also der Grundgedanke dieses Kibbutz. Und die Arbeit, die wir gemacht haben, war Landwirtschaft. Also ich erinnere mich an die Hühner, das war legendär, die wir nachts fangen mussten in riesigen Ställen von 20.000 Hühnern. Sehr abenteuerlich. Und dann gab es Baumwollfelder, es gab Orangen und es gab, und da habe ich vermutlich die meiste Zeit verbracht, eine Plastikfabrik. Man stellte Telefone her und Spielzeug und so Eimer für 5-Liter-Eimer, 10-Liter-Eimer, alle möglichen Dinge in solchen großen Plastik-Spritzgussmaschinen, die wir dann bedient haben als Volunteers.
Und jetzt, wenn Sie an Israel denken oder auch hinreisen, Sie haben gerade gesagt, dass Sie noch öfter dort sind und es herrscht dieser entsetzliche Krieg, es herrscht dieser seit 7. Oktober dem Terrorüberfall gegen Israel seitens der Hamas und die militärische Reaktion darauf, wie geht es Ihnen dabei?
Also furchtbar. Wir waren im letzten Jahr da, noch bevor das so eskaliert ist und ich war mit einer Reisegruppe da und der, ich glaube, allgemeine Eindruck in dieser Gruppe war, das kann nicht lange mehr gut gehen, denn die Meinungen, die wir auf palästinensischer Seite hörten, wir waren 2 Tage in Bethlehem, Wir haben dort mit Leuten gesprochen und dann auf israelischer Seite waren so konträr und auch so wenig versöhnlich, dass der Eindruck bei vielen war, es gibt eigentlich keinen Ausweg aus dieser völlig festgefahrenen Lage. Schon die beiden Reiseführer, die wir hatten, ein palästinensischer in die ersten beiden Tage und dann eine israelische die zweiten Tage, die Geschichten, die sie erzählten über dieselben Sachen, waren wirklich unvereinbar, sodass die Reisegruppe insgesamt, was die politische Gesamtsituation anbetrifft, doch ziemlich ernüchtert dort zurückkam. Mhm. Und als dann die Nachrichten kamen nach dem 7. Oktober, also ich kann für mich sagen, ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich realisiert habe, was dort wirklich los war, und war schockiert über die ungeheure Brutalität, auch die Art und Weise, wie das dann ja vermarktet wurde mit diesen Bodycam-Videos und all diesen Dingen, die man ja im deutschen Fernsehen gar nicht gezeigt hat, weil das so grausames Material ist, dass viele Journalisten, die sich das dann professionell angeguckt haben, gesagt haben, sie hätten es kaum ausgehalten. Das war das eine, und das andere natürlich die Frage, wie kann das sein, dass das doch sehr gut aufgestellte israelische Militär und die Sicherheitsbehörden das all die Jahre übersehen haben und auch die mahnenden Stimmen, die es ja gab, nicht gehört haben, sodass man wirklich in diesen Kibbutzim in einer so furchtbaren Art und Weise da niedergemetzelt wurde, ohne dass irgendjemand vorher auch nur eine Ahnung gehabt hätte, was da kommen würde an diesem Samstagmorgen.
In solch einer Situation zweifeln Sie dann nicht manchmal einfach an dem Ziel der Aussöhnung zwischen Religionen? Wenn ich an die drei Religionen denke, Judentum, Islam und Christentum, das sind ja Jahrhunderte, Jahrtausende, wo die sich schon blutigst bekämpfen. Ist es nicht einfach unrealistisch zu glauben, dass da jemals dauerhafter Frieden herrschen wird?
Also ich glaube, man muss die Frage sehr genau stellen und auch den Rückblick auf die Geschichte sehr genau stellen, damit man nicht in vereinfachte Bilder hineinrutscht, wie es ja schnell passiert. Die Auseinandersetzungen in den früheren Jahrhunderten waren zum Teil religiös begründet, zu einem größeren Teil aber überhaupt gar nicht religiös begründet, sondern hatten schlicht zu tun mit der Machtpolitik bestimmter Staaten, die sich dann und wann mit christlichen Staaten assoziiert haben, dann und wann aber auch mit muslimischen Staaten, wenn das ihren Interessen entsprach, und gemeinsam gegen andere christliche Staaten losgeschlagen haben. Religion war an vielen Stellen etwas, was man nutzen konnte, um eine aufgeheizte Stimmung noch weiter aufzuheizen. Zugleich muss man sagen, das geht natürlich auch auf viele andere Weise. Und wenn Sie denken an die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert, dann wissen Sie, welche Kraft das Prinzip der Nation hat. Ja, wenn ich nur an meine Großmutter denke und wie sie über die Franzosen dachte oder wie sie groß geworden ist, nicht? Der Franzose war der geborene Erzfeind der Deutschen und man hat sich gehasst und sich abgeschlachtet, obwohl man natürlich dieselbe Religionsgemeinschaft hatte. Das hat aber in keiner Weise irgendetwas verbunden, sondern man war eben verhasst, weil es eine andere Nation war. Und das ist natürlich, wenn Sie historisch drauf schauen, völlig verrückt, gerade zwischen Deutschen und Franzosen, die wir ja nun eine gemeinsame Geschichte haben, bis hin dahin, dass die großen Helden der Nationen, also Karl der Große und Charles, die Franzosen feiern ihn in Paris praktisch als ihren Urvater und die Deutschen auf ihre Weise auch dieselbe Person. Das kleine Detail zeigt den ganzen Irrsinn. Sodass ich immer sagen würde, das Problem ist nicht die Religion und auch nicht die Nation, sondern das Problem sind wir Menschen und was wir machen, um unsere Interessen durchzusetzen. Und leider sind die Religionen, weil sie die Möglichkeit bieten, für Menschen sehr stark etwas von ihnen herauszuziehen, also starke Resonanz zu empfinden, dann lässt es sich eben für jede Sorte Emotionen missbrauchen. Und natürlich das christlich-jüdische ist das Urbeispiel dafür, weil keine andere Religionsgemeinschaft uns als Christen so nahe ist wie die Juden. Ja. Und genau deshalb sind sie so gefährdet. Also Nähe ist gefährlich. Und das merken wir jetzt auch bei den Muslimen, die zur selben Religionsfamilie gehören. Ich habe vor 2 Jahren jetzt gerade in zweiter Auflage erschienen, das dicke Buch Koran und Bibel, ein synoptisches Textbuch für die Praxis vorgelegt, wo ich mal auf 1000 Seiten den Koran in seine biblischen Bezüge eingebettet habe. Und da sehen Sie, wie sehr die Themen, die Personen, oft auch die Sprache des Korans eben aus meiner Sicht eine biblische Sprache ist.
Wolfgang Reinbold ist heute unser Gast in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Er ist evangelischer Theologe und Vermittler zwischen den Weltreligionen. Sie haben vorhin, Herr Reinbold, ein Buch erwähnt, ein Buch über Gleichheiten bzw. Entsprechungen, Ähnlichkeiten, Übernahmen vielleicht auch zwischen der Bibel und dem Koran.
Also ich sag mal, warum ich dieses Buch gemacht habe. Ich hatte vorhin gesagt, wir sind in Deutschland auf die neue religiöse Vielfalt kaum vorbereitet, weil das Land nicht religiös vielfältig war, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Auch dass Muslime hier wirklich leben und bleiben werden und Moscheen bauen und Religionsgemeinschaften gründen, ist eine ziemlich neue Entwicklung. Noch in den 70er, 80er Jahren hat man davon wenig mitbekommen. Und weil das so ist, ist für viele der Koran ein vollständig fremdes Buch und die Bilder, die in der öffentlichen Meinung in den Köpfen sind, haben mit dem, was im Koran steht und vor allen Dingen, was Muslime über den Koran denken und meinen, in vielen Fällen fast gar nichts zu tun. Also wenn Sie die Leute fragen, sagen viele, na, das ist so ein Gesetzbuch, da steht was drin von Hand abhacken und irgendwie die Frauen werden verachtet und es werden Regeln aufgestellt, die mit der Demokratie nicht zusammenpassen. Das sind die Bilder, die in den Köpfen sind. Wenn Sie es dann aufschlagen, stellen Sie fest, der Koran spricht seinem Selbstverständnis nach von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, von dem ihrem Selbstverständnis nach auch die Christen und die Juden sprechen. Und die Themen, die er behandelt, sind sehr dicht dran an den Themen, die ich jetzt aus meiner Sicht biblische Themen nennen würde. Also sowas wie Gericht am Ende der Zeiten, das Handeln Gottes, die Gerechtigkeit, der Einsatz für die Armen, für die Weisen, für die, die auf der Reise sind, die Frage des Betens, des Fastens, Wallfahrt und solche Dinge. Und weil das so ist, habe ich schon, als ich den Koran zum ersten Mal vollständig las, an ganz vielen Stellen, also man kann sagen, vielleicht bei jedem dritten Satz hatte ich sofort eine biblische Stelle im Kopf, so nach dem Motto, das kennst du doch, und habe dann gelegentlich nachgeschlagen und mir die Bibelstellen an den Rand geschrieben, sodass ich beim nächsten Mal dann, wenn wir irgendwo öffentlich darüber gesprochen haben, schnell die Stelle beieinander hatte. Und so kam es, dass mein Koranexemplar dann im Laufe der Jahre immer krickeliger wurde am Rand. Und wir haben an manchen Orten, unter anderem im Haus der Religionen, viele Jahre Koran-Bibellektüre gemacht, wo wir immer beide Schriften nebeneinander legen. Und so kam es dann, dass irgendwann jemand am Rande einer solchen Veranstaltung dann zu mir sagte, sag mal, du hast da immer so Bibelstellen, wo hast du die alle her? Und kann man das nicht mal irgendwie machen, dass da alle was von haben und nicht immer nur du selbst? Diese Idee hatte ich seit langem im Kopf und dann habe ich zufällig Probeseiten gemacht und die an ein paar Kollegen geschickt, um zu gucken, geht das irgendwie, dass man das auf eine Seite bringt, dass man auch was sieht am Ende und nicht nur Zahlen, ja, und Buchstaben, von denen niemand etwas hat. Und als dann von dort Zustimmung kam, hatte ich den Entschluss gefasst, dieses Buch zu machen. Und dann kam der große Zufall, das war exakt in dem Moment, als die Corona-Pandemie plötzlich alles zumachte und mein Kalender sich plötzlich um die Hälfte oder zwei Drittel oder so leerte. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, so jetzt fängst du an damit. Und dann war es nach 2 Jahren war es fertig.
Stehen Sie denn auch im Austausch mit islamischen Religionswissenschaftlern?
Unbedingt. Also Religionswissenschaftler respektive Islamwissenschaftler respektive islamische Theologen. Es gibt ja jetzt in Deutschland seit 10, 15 Jahren etwa islamische Theologie an einigen Universitäten. Und tatsächlich habe ich seit langem ein Buch in Arbeit mit einem muslimischen Kollegen zusammen, wo wir 150 Grundtexte von christlicher und islamischer Seite kurz erläutern. Als die Frage aufkam, mit welcher Koranübersetzung arbeiten wir, habe ich gesagt, das kann ich nicht entscheiden, sondern das musst bitte du sagen, mit welcher Koranübersetzung wollen wir arbeiten in diesem Buch. Mhm. Und dann sagte er als Muslim, ich arbeite gern mit Adel Theodor Khoury. Diese Übersetzung nehme ich in meinen Seminaren und in den Vorlesungen. Dann haben wir beschlossen, diese Übersetzung legen wir diesem Buch über christlich-muslimische Grundtexte zugrunde.
Wir haben jetzt viel über Islam und Christentum geredet. Wie ist denn das mit dem Buddhismus? Gab es da auch solche gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Nationen, Völkern, Gesellschaften, Gruppen?
Selbstverständlich. Mhm. Wenn Sie heute schauen in die Situation in Myanmar, da erleben Sie höchst irritierende buddhistische Akteure. Und dasselbe gilt für Sri Lanka. Im Bürgerkrieg in Sri Lanka gab es viele buddhistische Akteure, die wirklich Gewalt tun und Menschen töten und so weiter. Auch der Buddhismus ist nicht, wie man in Deutschland häufig meint, per se friedlich. Er ist es in den Formen, in denen wir hier haben, aber es gibt durchaus andere Formen. Also auch dort eine Gewaltgeschichte, mit der sich die Religionsgemeinschaften auseinandersetzen sollten. Das wäre jedenfalls mein und unser Plädoyer im interreligiösen Dialog. Niemand halte sich selbst für gefeit davor, dass aus der eigenen Religion, selbst wenn Sie die besten Texte haben, nehmen Sie das Neue Testament für sich, wo Sie nun wirklich die Nächstenliebe und solche Dinge im Zentrum haben, und zwar wuchtig im Zentrum, dass Sie das nicht überlesen können. Aber auch mit diesem Text haben es spätere Ausleger geschafft, Morde zu legitimieren, etwa bei den Kreuzzügen, wo es dann Theologen gibt, die Bücher schreiben, warum es gut ist, Ungläubige zu töten, und ein guter christlicher Akt. Man fasst sich an den Kopf heute, jedenfalls ich als Bibelwissenschaftler, aber man lernt daraus, es kommt eben auf die Auslegung an, und die Texte sind missbrauchbar, wenn Menschen das nur wollen. Und so ist es dann auch im Buddhismus.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hoppe trifft
Wolfgang Reinbold. Weiß, warum der Buddha so dick ist.
Jetzt haben Sie uns gerade erklärt, Herr Reinbold, dass die angebliche Gewaltlosigkeit des Buddhismus ein großes Missverständnis ist. Ist der Buddhismus auch für Sie, ich erlebe es so, die Weltreligion, von der man in Deutschland am wenigsten weiß, obwohl Interesse vorherrscht?
Das ist sehr schwer zu sagen. Nach der Erfahrung, die ich etwa im Haus der Religionen mache, würde ich sagen, die Weltreligion, über die Menschen am wenigsten wissen, ist vermutlich die Religion der Baha'i. Da haben wir im Haus der Religion haben wir 9 Gemeinschaften, die sich dort in einer Dauerausstellung präsentieren. Wir haben viele tausend Gäste im Jahr, und ich glaube, die meisten Rückfragen kommen nach dem Baha'i. Da sagen ganz viele, habe ich noch nie gehört, wer ist das?
Aber ist das wirklich eine Weltreligion? Also entschuldigen Sie meine arrogante Frage.
Das ist eine gute arrogante Frage. Insofern, wir würden auch nie von Weltreligionen sprechen, weil man damit sofort in diese Schwierigkeit hineinläuft. Die Baha'i sind natürlich eine Weltreligion, weil sie weltweit auf jedem Kontinent und in jedem Land verbreitet sind. Der einzige Punkt, auf den Sie anspielen mit Ihrer Frage, die Sie eben schön arrogant genannt haben, ist natürlich, dass es nicht sehr viele Menschen sind. Das stimmt. Die Zahlen sind relativ gering, aber weltweit verbreitet und sehr aktiv sind sie überall auf dem Planeten und haben auch überall große, eindrucksvolle Gebetshäuser gegründet. Wenn Sie jetzt auf die großen Zahlen schauen, ist es aus meiner Sicht ja klar, Buddhismus, Hinduismus ist in Deutschland weithin unbekannt. Und eben weil sie nicht zur abrahamischen Familie oder zur biblischen Familie oder wie Sie das nennen wollen, nicht? Also die Familie der Religion, ich sage immer die Familien der Religion, die sich auf Torah und Propheten gründen, also Judentum, Christentum, Islam.
Ja.
Da haben wir weniger Schwierigkeiten, weil wir die Personennamen schon mal gehört haben. Wenn jemand Mose sagt und Jesus und Abraham, denken wir, aha, okay, nicht, das haben wir schon gehört. Aber beim Hinduismus fängt es ja schon bei den Namen an. Und beim Buddhismus sind die Begriffe für die zentralen Vorstellungen so abständig, dass man lange sprechen muss, bevor man grob versteht, was gemeint sein könnte. Und das macht es sehr schwer zugänglich für Leute, gerade die sich schnell mal informieren wollen.
Wie ist es denn bei Ihnen in der Familie gewesen? Also nicht in der, aus der Sie kamen, sondern Ihre Familie, Sie haben 2 jetzt erwachsene Töchter. Haben Sie die sehr fromm erzogen?
Da müssen Sie sie am besten selbst fragen. Also sehr fromm im üblichen Sinne vermutlich nicht, aber natürlich sind es beides Pastorenkinder, die in der Kirche groß geworden sind mit allem, was dazugehört. Und beide singen wunderbar, weil sie in Kirchenchören aufgewachsen sind, spielen Instrumente und können viele Dinge, die man eben mitbekommt, wenn man in einem evangelischen Haus dieser Prägung aufwächst. Insofern haben beide eine enge Beziehung zum evangelischen Glauben und der evangelischen Kultur. Das auf jeden Fall.
Weil Sie gerade von den Musikinstrumenten Ihrer Töchter sprechen, Sie selbst haben ja, wenn das stimmt, was ich gesagt bekam, eher spät mit der Gitarre angefangen, das aber dann sehr genossen. Machen Sie das noch?
Nee, leider fast überhaupt gar nicht. Das ist ein Ding, wo ich immer mal wieder überlege, ob ich die nochmal auspacken sollte. In der Tat hat sie eine meiner Töchter mitgenommen nach München, wo sie jetzt steht. Und sie spielt sie wahrscheinlich viel besser, als ich sie konnte inzwischen. Mhm. Aber der Gedanke damit, irgendwann mal wieder anzufangen, der taucht manchmal so auf, wenn ich...
Ja, ist bei mir genau das Gleiche.
Wenn ich nicht gerade andere Dinge tue.
Meine Gitarren hat alle mein Sohn.
Ja.
Einst bekommen.
Ja.
Ob er sich noch spielt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber immer wenn ich an eine Gitarre hinlang, weiß ich, dass ich es nicht mehr aufnehmen sollte, das Spiel damit. Weil meine drei älteren Geschwister, die sind immer schreiend aus dem Haus gerannt.
Ja,
also keine Musik und dann haben Sie ein Hobby?
Ich fahre Rennrad, das ist meins, ja.
Okay, wie so viele.
Inzwischen, ja. Also ich kann sagen, ich mache das schon immer.
Ja.
Also nein, also das stimmt auch nicht genau, aber wir haben schon mit 16 weite Fahrradtouren unternommen, sind weite Strecken gefahren mit damals ziemlich schrottigen Fahrrädern, die aber Rennräder, man nannte sie so.
Ja.
Und inzwischen habe ich auch kein ganz richtiges natürlich, wie Sie sich denken können, weil ich mit meinem einen Arm eben ein normales Rennrad nicht fahren kann. Mhm. Aber ich habe eins mit geradem Lenker, also wie so ein Mountainbike-Lenker. Das geht gut, ich habe mir das praktisch so eingerichtet, dass es funktioniert, aber es ist leicht und schnell. Und ich genieße es sehr, vor allen Dingen, dass es keinen Krach macht, wenn ich damit fahre. Man hört gar nichts. Man hört nur so ein leichtes Rauschen. Das finde ich wunderbar, wenn ich über die Landstraße gleite.
Ja, aber für Fußgänger wie mich ist es gefährlich hier in der Großstadt.
Das ist so. Da in der Großstadt fahre
Also man hört die Dinger kaum und die haben einen Zahn drauf.
Das ist so, ja.
Das ist wirklich, finden Sie nicht, dass die Räder alle viel zu schnell fahren?
Viele inzwischen, vor allen Dingen die mit dem Motor, ja, das ist so. Also in der Großstadt fahre ich damit auch nicht, sondern wirklich dort dann nur auf sehr speziellen Wegen und dann heraus aus der Stadt.
Herr Reinbold, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr interessante, ausführliche Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, vor allem für Ihre Arbeit der Vermittlung zwischen den Religionen und weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung und herzliche Grüße nach München.
Dankeschön. Das Gespräch mit Wolfgang Reinbold finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie auch Seelenfänger, einen Podcast über Sekten und Kulte. Überall da, wo es Podcasts gibt.